get you, Barbara. They're coming for you.
Herzlich willkommen zu Devils and Demons. Wir wünschen euch ein frohes und gesundes neues Jahr. Wir, das sind ich, Christian, und an meiner Seite natürlich auch wieder der Pascal.
Hallo, frohes Neues.
Das ist unsere 38. Episode und der Januar 2018 steht zumindest in unserem, sag ich mal, Twitter- und Social-Media-Dunstkreis so ein bisschen, befindet sich im Rahmen des Japanuary, also die Mischung aus Januar und Japan, die dazu führt, dass jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hatte eine Idee auf Twitter, dass man einfach so den Januar dafür nutzt, japanische Filme mal zu gucken, sich 8 Filme rauspickt und die sie dann betrachtet und drüber schreibt oder podcastet. Wir werden uns jetzt nicht 8, also wir privat schon, aber für diesen Podcast nicht 8 Horrorfilme rauspicken, die wir besprechen. Aber 4 sind es dann tatsächlich schon und da haben wir uns heute auch schon einen wahren Klassiker des Japano-Horrors rausgesucht, aber dazu gleich mehr. Erstmal die Frage, Pascal, Weihnachten gut überstanden und den Übergang ins neue Jahr auch, ja, ne?
Ja, ich bin tatsächlich im Moment so ein bisschen in der Phase, dass ich Urlaub ganz gut gebrauchen könnte, weil ich weder kurz vor noch zwischen den, also kurz vor Weihnachten noch zwischen den Tagen Urlaub hatte. Und entsprechend nur die Wochenenden und die Feiertage sind ja auch dann so bedingt erholsam, aber unabhängig davon doch gut ins neue Jahr gekommen und froher Dinge, was jetzt alles dieses Jahr auf uns zukommt. Bei dir?
Ja, du hast mir ja vielleicht das schönste Weihnachtsgeschenk des Jahres 2017 geschenkt, nämlich die Autobiografie von unserem allerliebsten Regisseur Dr. Uwe Boll. Und ich muss sagen, das war ein großartiges Geschenk. Ich habe es schon komplett durchgelesen. Ich glaube, ich habe es an einem Tag durchgelesen und kann es nur jedem Filmfan, egal ob Boll-Hater oder Boll-Lover oder vollkommen egal Boll, kann ich einfach nur weiterempfehlen. Es ist wirklich, es ist gar nicht gut geschrieben, es ist furchtbar geschrieben. Es ist geschrieben wie gesprochen, aber dadurch liest es sich auch super flüssig und macht total Spaß. Also natürlich die ganzen gängigen Anekdoten mit Tara Reid und Michael Madsen und so weiter drin, aber auch viele neue Sachen, auch gerade wenn man so ein bisschen so hinter die Kulissen blicken will, kann ich nur empfehlen. Und wer keinen Bock hat, dafür Geld auszugeben, kann sich auf Spotify sogar das Hörbuch von Uwe höchstpersönlich gesprochen gratis anhören.
Das ist ja cool. Ich habe sehr gelacht. Der Dominik, der ja in der letzten Episode bei uns zu Gast war, hat schon ein ganz fabelhaftes Trinkspiel auf Twitter gepostet für Leute, die an solchen Sachen Spaß haben. Im Sinne von, immer wenn Boll sich als den Besten ausgibt, eintrinken. Immer wenn er sagt, dass irgendjemand anders etwas falsch gemacht hat, eintrinken und so weiter und so fort. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr witzig ist.
Ich finde es auch gut, dass er seine eigenen Filmtitel nicht mal aussprechen kann. Das ist faszinierend. Noch eine Besonderheit, die uns gestern ereilt hat. Ein Kollegen-Podcast, also auch ein Film-Podcast, falls ihr den nicht kennt, Spätfilm, einfach mal reinhören, lohnt sich auf jeden Fall, hat seine 17 liebsten Podcast-Episoden des Jahres 2017 gelistet und scheinbar aus über 130 Podcast-Projekten überhaupt die 17 besten Folgen rausgesucht. Und wir waren dort auf Platz 16 dabei, was mich sehr gefreut hat, mit unserer Hommage an George A. Romero, mit unserer Night of the Living Dead-Folge, die dort sehr gelobt wurde. Und dafür bedanken wir uns natürlich herzlich und können die Komplimente nur zurückgeben. Aber zum Tagesgeschäft. Wir haben uns Audition angesehen vom berühmten japanischen Genre-Kino-Regisseur Takashi Miike. Audition, ich habe den Film mal angefangen und auch vielleicht auch beendet, aber mit Einschlafen und mit nicht aufmerksam und mit Desinteresse. Das war noch zu einer Zeit, wo ich mich noch nicht so aktiv für Filme interessiert habe, wie ich es heute tue. Deswegen sei mir verziehen. Deswegen betrachte ich den Film, als ich ihn jetzt gesehen habe, für diese Podcast-Episode auch wirklich als erstes Mal gesehen, weil einfach ich mich an damals nicht erinnern kann. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Hast du ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen oder kanntest du ihn schon?
Nee, ich wusste, dass er existiert. Dieses Cover ist halt auch, hatte ich schon sehr, sehr lange in meinen Kopf eingebrannt und darüber, dass er auch bei Tarantino immer wieder in seinen Interviews und so weiter auftaucht, was ich ja ab und zu immer mal ganz gerne höre und lese, wusste ich schon, dass das auf jeden Fall wohl ein interessanter Film sein soll.
Ja, Takashi Miike dürfte ja tatsächlich auch der im Westen bekannteste Regisseur Japans sein oder mitunter, vielleicht sogar ganz Asiens. der hat hier schon einen Namen, allein durch seine ganzen kontroversen Filme und durch ja auch durch den Film, den wir heute besprechen, durch Audition, hat er sich einen Namen hier gemacht, was jetzt nicht so viele japanische Regisseure von sich behaupten können. Also es gibt viele gute und auch viele bekannte japanische Regisseure, aber kaum welche, die so einen Namen auch in Europa und in Amerika haben wie Takashi Miike. Und das sieht auch daran, dass er natürlich auch einer der umtriebigsten und produktivsten Regisseure ist. Also ich glaube, so pro Jahr kommt er locker auf 2 bis teilweise 5 Filme, die er dreht. Und es wechselt halt immer so zwischen so Auftragsarbeiten, also so klassisches, hier, Miike, dreh mal, ich weiß, dass du schnell und in Budget drehen kannst, mach mal. Und zwischen Filmen, die ihm am Herzen liegen, wie eben der Film, den wir halt heute zum Beispiel dabei haben. Und hauptsächlich Bekanntheit ist es aber trotzdem bei ihm immer wieder durch diese Blutbäder und Gewalttaten, die Miike so inszeniert. Also dadurch ist er eher so berühmt geworden, dass er da auch anders kann und dass gar nicht jeder seiner Filme unbedingt mit diesen Elementen versehen ist. Das wissen die, die schon mehr Filme von ihm gesehen haben. Und auch heute beweist der Film eigentlich auch, dass er auf jeden Fall mehr zu bieten hat als nur Gewalt. Und Miike selbst war tatsächlich, ich glaube, er hatte sich für so ein Studium, auch so eine Art Filmstudium eingeschrieben damals, für das es keine Aufnahmeprüfung oder sowas gab, für das man sich einfach nur einschreiben konnte. Und er hatte auch nicht so richtig Interesse dran, ist da nie hingegangen, kam aber dann durch Zufall irgendwie in dieses Business so ein bisschen rein. Und dieser Videothekenboom Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre hat ihm quasi den Weg bereitet, weil halt auch dort Regisseure was drehen konnten, die eben noch keine Erfahrung haben oder irgendwie große Produktionen vorzuweisen hatten. Und so hat er halt dort erstmal so ganz viele Outlaw- und Yakuza-Geschichten gedreht, die im Westen alle nicht weiter beachtet wurden und die auch teilweise in Japan nicht weiter beachtet wurden, weil halt dieses Genre-Kino ist, also in Japan ist es auch dieses Independent-Kino, was wir auch teilweise bei uns ja immer mehr im Rückgang haben, dass es teilweise gar nicht mehr so beachtet wird. Also wenn wir jetzt heute über Audition reden zum Beispiel, jeder kennt Audition, zumindest vom Namen her, und kennt das Cover, wie du vorhin schon gesagt hast. Das ist in Japan teilweise nicht so, oder zumindest bei Zeit der Veröffentlichung war es nicht so. Das war ein Nischenfilm und für den hat sich keiner interessiert, ne? Also das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt der Sensationserfolg in Japan gewesen, nur weil wir heute so darüber reden, ne?
Ja, ein Film, der auch erst dann ja mit der Zeit quasi, ja, auch denke ich mal mittlerweile in Japan seinen Platz gefunden hat, aber der auf jeden Fall, ich glaube, der Film gewesen ist, der dafür gesorgt hat, dass Miike halt über den Teich oder beziehungsweise generell im Westen so auch ein bisschen auf der Landkarte erschienen ist, ja.
Absolut, absolut. Also vorher war er kein Name in Japan, trotz seiner ganzen Yakuza-Filme, und im Westen war sowieso kein Name, und deswegen kommen wir gleich noch dazu, was natürlich auch dann so ein bisschen positiv für Audition war, aber dazu gleich mehr. Audition war dann tatsächlich auch der erste Film von Miike überhaupt, der im Westen einen größeren Vertrieb bekommen hat. Und das war halt auch etwas Besonderes, weil zu dieser Zeit, wir erinnern uns, wir hatten schon Ringu bei uns hier, aber auch Filme wie Ju-On und so weiter, die waren halt alle angesagt zu dieser Zeit. Und Audition war der erste Film, der halt eben diesen Geisterhorror ein bisschen verdrängt hat und so einen Realismus in die Sache reingebracht hat, ja. Jedenfalls bevor wir gleich genau auf Audition eingehen, seit Audition ist dann Miike auf einmal, hatte einen riesigen Durchbruch durch diesen Film und dreht seitdem, Entschuldigung, wie gesagt, 2 bis 5 Filme pro Jahr und was war da nicht alles dabei? Also viele hochwertige, auch so Kostümfilme will ich nicht sagen, aber historische Filme wie 13 Assassins, aber auch so, ja, ich weiß, kann Ichi the Killer gar nicht richtig einordnen, irgendwas zwischen Splatter, Komödie, alles Mögliche ist damit bei. Auf jeden Fall weiß man bei Miike nie, was einen erwartet. Aktuell, falls ihr einen aktuellen Film von ihm sehen wollt, erscheint gerade bei uns auf Blu-ray und DVD sein Film Blade of the Immortal. Jetzt aber zu The Audition selbst. Pascal, bevor wir genau auf den Film eingehen, worum geht es in Audition?
Ja, der Witwer und alleinerziehende Vater Shigeharu Aoyama möchte nach 7 Jahren ohne Beziehung wieder eine Frau an seiner Seite wissen. Zusammen mit seinem Freund und Filmproduzenten Yasuhisa Yoshikawa entwickelt er einen Plan. Sie laden 30 Frauen zu einem Casting, einer Audition für einen Film ein, aus welchem Aoyama sich seine zukünftige Frau aussuchen soll. Dabei trifft er auf die reizende wie geheimnisvolle Asami, in welche er sich Hals über Kopf verliebt. Doch Asamis Lebensgeschichte auf offensichtlich verfälschten und kruden Tatsachen basiert, vermag Aoyama nicht zu erschüttern, und so soll er Asamis wahres Ich erst erkennen, als es auch schon fast zu spät ist.
Ja, Audition ist, wenn man es runterbrechen könnte, würde ich sagen, so eine Art Psychothriller. Ich würde es fast nicht mal unbedingt als reinen Horrorfilm bezeichnen. Aber Psychothriller wird dem eigentlich auch nicht gerecht, weil da halt wieder so viele Genre drin stecken. Aber das basiert halt auf so einem autobiografischen Roman von Ryo Murakami, das ist der Regisseur von Tokyo Decadence, auch so ein berühmter Skandalfilm, japanischer, Anfang der 90er Jahre. Und der Regisseur hat in diesem Buch quasi seine Beziehung zu der Hauptdarstellerin von Tokyo Decadence so ein bisschen verarbeitet. Und Mieke selbst hat gesagt, dass Audition zwar natürlich quasi dieses Buch verfilmt, aber gleichzeitig eher als Antwort, also der Regisseur von Audition, nicht von Audition, von Tokyo Decadence, also der Murakami hat gesagt, dass er das Drehbuch von Audition so geschrieben hat, beziehungsweise den Roman, als Brief an diese Frau und Mieke hat Audition wiederum als Antwort dieser Frau sozusagen umgesetzt, so wie so eine Art Briefdialog, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und der Film ist, glaube ich, ist ein Publikumsspalter, muss man einfach sagen. Also es gibt viele Leute, die finden ihn super und es gibt viele Leute, die finden ihn zum Kotzen. Und manche Leute haben einfach gar keine Meinung dazu, weil sie nicht damit umgehen können in dem Sinn. Und damals bei der Europapremiere, auf Festivals lief das ja eh nicht ab, Pascal.
Ja, der ist, nachdem er seine Premiere in Japan gehabt hatte und da aber noch verhältnismäßig auch unterm Radar gelaufen ist, wurde er dann in Holland, in Rotterdam unter anderem gezeigt und auch in der Schweiz, auch auf Festivals und da sind halt, ja, sehr, sehr viele, also wohl für diese Festivals in Rekordzahlen Leute halt noch während der Vorstellung aus dem Kino rausgegangen. Begründet durch eine Mischung vermutlich aus, können mit dem Film nichts anfangen und oder wird ihnen zum Ende, beziehungsweise sag ich mal so zu den eher blutigen und perversen Höhepunkten des Films vermutlich auch einfach ein wenig zu krass. Weshalb das so sein könnte, da werden wir da definitiv noch drauf kommen. Aber findest du das, hast du Probleme, dir das vorzustellen? Ich meine, so als abgehärteter Genre-Fan bist du da ja vermutlich härter im Nehmen, aber kannst du dir schon vorstellen, dass das ein Film ist, wo ja jetzt so ein nicht so erprobtes Publikum sagen könnte, okay, ich glaube, das brauche ich mir jetzt nicht zu Ende anschauen?
Also ich sag mal so, es kommt immer darauf an, denke ich mal, wann man den Film zu sehen bekommen hat. Ich denke mal, was wenn man jetzt betrachtet, was alles zum Beispiel seit 99 rauskam, ist das natürlich aus heutiger Sicht immer wieder ein bisschen schwieriger vorstellbar. Aber wenn man halt sieht, dass diese Filme, die danach kamen, eben noch nicht zu diesem Zeitpunkt draußen waren, wie halt noch nicht sowas wie Matthäus oder mir fällt jetzt gerade grob aus dem Kopf nichts ein, also diese ganzen Splatter-Filme und auch das französische Terrorkino und so, dass es das alles zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, kann ich mir das schon vorstellen. Aber es gibt auch Leute, die das heute noch so sehen. Ich habe gerade vorhin mit jemandem, mit schöne Grüße an Mareike, diskutiert auf Letterboxd, wo ich geschrieben habe in meiner Review, dass ja, der Film ist hart und fies, aber wenn man mehr als 10 Horrorfilme gesehen hat, dann nimmt einen das nicht mehr so mit, habe ich geschrieben. Und da hat sie gleich widersprochen und hat auch gesagt, auch berechtigterweise, ich habe über 300 Horrorfilme gesehen und sie kann den Film nicht bewerten, weil sie gar nicht weiß, wohin damit sozusagen. Also ich kann mir das schon vorstellen, aber ich muss sagen, ich habe einfach trotzdem irgendwie was Drastischeres erwartet jetzt letztendlich. Aber wir gehen ja gleich nochmal auf die Szenen ein, dann äußern wir uns dann dazu. Aber prinzipiell, ich kann es mir vorstellen, ja. Aber ich kann mir auch einfach vorstellen, dass viele Leute, wie du schon gesagt hast, gar nicht mal wegen den Ekelszenen, also beziehungsweise umgekehrt, das ist halt dieser Vorteil, den der Film hatte. Niemand wusste, wer Takashi Miike ist. Wir wissen heute, okay, Miike, der hat den Film gemacht. Da sind so viele Genre in jedem Film von ihm enthalten, dass man immer damit rechnen muss, dass auf einmal hier küssen sich Leute und danach hauen sie sich die Birne ein und danach haben sie Sex miteinander, was auch immer. Und das kann halt bei Miike immer passieren und so ist es halt hier auch. Letztendlich viele Leute, die einen Horrorfilm erwartet haben, die mussten sich halt durch knapp 80 Minuten Romanze durchbeißen oder Liebesdrama und fast schon mit leicht komödiantischen Zügen drin und die halt eine Romanze erwartet haben, die wurden dann am Ende halt völlig schockiert. Also das ist schon ganz gut gemacht von Miike, das muss man einfach sagen. Und wie du schon gesagt hast, in Japan war es halt auch kein großer Erfolg, deswegen wusste halt damals, als der Film herkam, noch niemand so recht, okay, was ist das, was wird das? Miike kenne ich nicht, sagt mir nichts so. Und das nutzt er natürlich konsequent aus. Aber beginnen wir, denke ich mal, mal mit dem Einstieg des Films. Die erste Szene ist dann tatsächlich so eine, die mich auch sofort bewegt hat. Also wir sehen eine Szene am Sterbebett, wo uns erstmal so ein bisschen kitschige Musik präsentiert wird und so, ja, uns bis dato noch unbekannte Figuren, die uns gezeigt werden, die uns aber direkt vereinnahmen so ein bisschen. Also wir sehen, obwohl wir die Figuren nicht kennen, und uns das eigentlich auch egal sein könnte, trauern wir irgendwie schon direkt mit. Man sieht halt einen Mann, der um seine Frau trauert. Dazu kommt dann noch ein Kind mit so einem, was scheinbar gerade aus der Schule kommt, mit so einem, ja, wie heißt es, so ein Mobile? Nee, so ein, na, so ein Diorama oder sowas, ne?
Das glaube ich. Ach so, ja. Was meinst du?
Und du weißt sofort, okay, hier ist gerade eine Welt zusammengebrochen für eine Familie. Und da war ich auch sofort schon drin in dem Film. Ganz komisch, also nach wenigen Sekunden.
Er ist halt ein Ausgangspunkt, der jetzt hier quasi für die Origin-Geschichte der Hauptfigur elementar ist. Und verstehe ich aber, dass der sofort trifft. Ist auch clever gemacht, dass du natürlich halt erstmal eine Szene hast, die man halt einfach kennt. Diese typische Sterbebett-Szene plus mit der Musik unterlegt, plus dem Jungen. Das Drama, das sich halt dann sehr, sehr eindeutig einem offenbart, das funktioniert auch, wenn man jetzt halt wirklich halt gerade erst reingeworfen wurde. Das ist dafür gar nicht so schlecht.
Das finde ich nämlich interessant, dass es hier nämlich wirkt. Ich habe nämlich gestern den aktuellsten Arnold Schwarzenegger-Film gesehen, Aftermath, beziehungsweise auf Deutsch Vendetta. Und da geht es nämlich darum, es ist irgendwie eine reale Geschichte gewesen, die 2002 in Deutschland war, wo ein Flugzeug mit einem anderen Flugzeug zusammengestoßen ist und ganz viele Leute gestorben sind und da irgendwie ein Fluglotse dran Schuld hatte. Und Arnold Schwarzenegger spielt halt den Opa von seiner Tochter und seinem Enkelkind, die bei diesem Flugzeugabsturz gestorben sind. Und das siehst du auch recht am Anfang und da wird auch getrauert und das ist auch zutiefst deprimierend und traurig und sowas, aber das kam halt gar nicht bei mir an und das war auch relativ am Anfang und hier, obwohl die Figuren ich überhaupt nicht kenne und gar nicht weiß, was das für Menschen sind, sofort emotional gebunden irgendwie, das ging dir wahrscheinlich auch so.
Ja, vielleicht hilft es dann auch, dass man die Schauspieler jetzt weniger auf dem Schirm hat, wie wenn das jetzt halt ein Arnold Schwarzenegger ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der Szene, die du gemeint hast, auch so war, ob er dann dabei war, aber weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen.
Ja. Recht schnell gibt es dann schon einen Zeitsprung. Wir bleiben bei Vater und Sohn und wir erfahren dann auch, okay, das ist die Ehefrau gewesen, die ist viel zu früh gestorben. Aber was mich dann direkt ein bisschen gestört hat, so ein paar Minuten danach kommt halt direkt, klar, es ist eine andere Zeitebene mittlerweile, es sind Jahre vergangen, aber für dich als Zuschauer ist halt, sind 2 Minuten vergangen und dann kommt halt das Thema wieder heiraten schon wieder auf, was ich irgendwie so etwas schnell fand. Also wie gesagt, nicht in dieser Zeitebene, aber für uns als Zuschauer viel zu schnell. Da hätte ich doch gerne irgendwie gesehen, wie Vater und Sohn ohne Mutter zurechtkommen im Alltag. Da hätte ich gerne irgendwie etwas mehr gesehen. Wie kommen die mit der Trauer zurecht? Was ist da passiert in der Zwischenzeit? So fand ich das doch ein bisschen zügig, finde ich.
Ja, ich stimme dir zu. Ist mir in dem Moment auch so aufgefallen, aber im Verlauf des Films merkt man dann ja, also beziehungsweise habe ich so für mich gemerkt, okay, gut, wenn er sich der Film da auch noch mehr Zeit gelassen hätte, dann wäre für das eigentliche Thema, wofür sich ja auch noch mal nun wirklich nicht zu wenig Zeit lässt, um das alles aufzubauen, das wäre dann wirklich sehr, sehr lang gewesen. Also in der Hinsicht, ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie, guck mal, hier eine Szene, da eine Szene, okay, jetzt wisst ihr alles, was ihr wissen müsst, jetzt können wir mit dem Film anfangen. Hätte man theoretisch auch in so einer Art, hier, ja, in so einer Textroll quasi, wie bei Star Wars,
einmal so durchlaufen lassen. Oder vielleicht noch irgendwie so eine Musikmontage, so 2-3 Minuten, wo man halt ein paar Bilder sieht aus der Zwischenzeit irgendwie.
Das stimmt.
Ja. Ayohama ist dann unsere Hauptfigur, der wird dann gespielt von Ryo Ishibashi, das ist ein Rockmusiker aus Japan, der auch in einem anderen Film von Sion Sono mitgespielt hat, Suicide Circle zum Beispiel, aber auch in Amerika lustigerweise im Remake von The Grudge mitgespielt hat. Das fand ich ganz witzig. Also der ist unsere Hauptfigur, Aoyohama. Und der äußert dann bei seinem Freund Yasuhisa den Wunsch, möglichst viele Frauen zu treffen. Er will neue Frauen kennenlernen und der Yasuhisa arbeitet halt beim Fernsehen und die beiden hacken zusammen die Idee auf, so eine Art Fake-Casting auf die Reihe zu stellen, welches dann auch stattfindet und du siehst dann halt die einzelnen Frauen, die sich dort vorstellen und präsentieren mit ihren Talenten, mit ihren Vorzügen, mit ihren Nachteilen und so weiter. Und das hat mich dann schon so ein bisschen an so eine Rom-Com erinnert, das Ganze. Das war, hatte schon komödiantische Züge, weil auch wirklich ein paar kleine Gags drin waren und auch so ein paar Sachen, die einfach so nicht lächerlich im Sinne von schlecht, sondern einfach, wo man sich ein bisschen lustig machen konnte. Das ist ja was kritisch aufgefasst wurde.
ja, verstehe ich auch ein bisschen. Wollte ich dich auch fragen bezüglich nämlich genau dieser Szene, wo er sich mit dem, also Aoyama mit dem Yasuhisa unterhält. Ich wollte einmal kurz fragen, hast du den auf Deutsch oder Omu gesehen? Japanisch?
Ich habe Omu gesehen.
Oder? Ja, ich habe den jetzt, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, auf Deutsch gesehen. Wiederum, wobei ja die Untertitel theoretisch vermutlich ja auf Englisch dann eine ähnliche Übersetzung gewesen wären, sei es drum. Eigentlich ein Film, wo ich gerne Japanisch verstehen würde, weil ich dann die Dialoge noch besser einzuschätzen wüsste. Aber ich fand zumindest auch im Deutschen dieser Dialog, wo sie sich dann darüber unterhalten, dass er wieder eine Frau braucht und dass er gerne sehr viele Ansprüche an sie hat. Also das wirkte einerseits sehr merkwürdig, wo ich jetzt nicht wusste, entweder ist das einfach ein Unsympath oder ein sehr, sehr verquerer, ultrakonservativer japanischer alter Mann. Ja, keine Ahnung, also weißt du, was ich meine? So dieses,
ja, ja.
Man sagt ja nicht so, ja, ich möchte jetzt eigentlich eine Frau haben. Und dann fragt er ihn, oh ja, und denkst du da an das klassische Kennenlernmodell? Und er so, nein, das muss doch auch anders gehen. Ich möchte gerne sehr, sehr viele Frauen kennenlernen und mir davon eine aussuchen. Und am besten sollte sie tanzen oder kochen können oder irgendwelche komischen anderen Künste beherrschen. Das wirkt so wie, keine Ahnung, ja.
So ist es auch glaube ich, genau gemeint. Also sowohl die Dialoge, die sie, die beiden führen, hinsichtlich des Castings, aber auch die sie dann beim Casting führen und wie sie sich dort verhalten, ist halt wirklich klassisches, altes, überholtes Männergehabe und es soll auch, glaube ich, genauso sein. Also es fällt immer ein bisschen schwierig, weil er halt unser Protagonist ist und da tut man sich natürlich immer ein bisschen schwer mit, aber Aoyama ist kein Sympath in dem Film und er soll es auch nicht darstellen. Das ist zwar unsere Hauptfigur, aber das ist keine Figur, mit der wir unbedingt mitfiebern sollen und das ist auch schon in diesen anfänglichen Szenen nicht so der Fall. Und es ist halt so, dass, was ich jetzt relevant finde, ist, dass natürlich auch da viele Feministinnen auf die Barrikaden gegangen sind, selbst in Japan, bei diesem Film, gerade bei diesen Szenen, weil sie gesagt haben, das ist frauenfeindlich, das ist misogynistisch und misogyn. Die anderen haben dann wiederum gesagt, gerade im späteren Verlauf des Films, wenn dann halt, ja, sozusagen, in Anführungszeichen der Rache-Part kommt, dass es halt eben genau das Gegenteil davon ist, dass es eher ein frauenfreundlicher Film ist oder ein femininer Film ist. Und so zanken sich bis heute die Leute. Und deswegen ist der Film halt auch so kontrovers, weil man das nicht so recht weiß. Die einen sagen, Frauenbild wird stereotypisiert. Gerade durch diese Anforderung, dass dort gesagt wird, ja, hier, ich möchte die ideale Frau haben. Der andere sagt, es gibt gar keine guten Frauen mehr in Japan, sagt er zu ihm. Aber damit meint er letztendlich eigentlich nur, es gibt keine Frauen mehr, die meinem überholten Bild entsprechen. Das will damit sagen, aber nicht, dass es keine guten Frauen mehr gibt zum Beispiel. Und letztendlich ist es alles Quatsch, weil ich glaube, dass es Mieke als Regisseur vollkommen egal ist. Ich glaube, er hat da keine Botschaft eingebaut in dem Sinne, das ist jetzt frauenfeindlich oder das ist jetzt besonders feminin. Er hat es einfach so gemacht, wie es ist, aber ohne tieferen Hintergrund, finde ich.
Ja, also ich sehe auch diesen Konflikt, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Natur gegeben, dass wenn du jetzt... nehmen wir mal an, theoretisch, dass da jetzt schon die Idee hinter sein könnte, dass es halt, der Film dafür dient eigentlich, quasi aus einem, ja, eine starke Frauenrolle zu etablieren, dann braucht sie aber auch irgendetwas, worauf sie agieren kann. Das heißt, dann braucht sie ja auch die Männer, die halt theoretisch die Bösewichte sind. Nur dann, das wird dann theoretisch so ein bisschen das Verhältnis von Antagonist und Protagonist jetzt hier durcheinander bringen. Ja, weiß ich nicht, verstehe ich auf jeden Fall, dass es ein sehr umstrittenes Thema ist, aber ich glaube, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das im Endeffekt so, naja, dass so weit da vielleicht nicht gedacht wurde, also jetzt weder von Murakami noch von Mieke, der dann das ja adaptiert hat, naja, ja. Weiß man nicht.
Ja, Aoyama lässt dann halt quasi dieses ganze Casting über sich ergehen. Er weiß aber schon eigentlich insgeheim, dass er sich schon vorher für eine der Damen entschieden hat. Und er hat dann halt auch nur Augen für diese eine letzte Kandidatin, für Asami Yamazaki. Und entscheidet sich dann auch für sie und meldet sich dann bei ihr. Aber vorher ist halt ganz relevant, dass der Kumpel, der beim Fernsehen arbeitet, der Yasuhisa, auch schon direkt seine Bedenken äußert und so. Er kann sie zwar nicht so richtig begründen, aber er hat so eine gewisse Vorahnung, dass da was falsch läuft. Und das ist natürlich jetzt im Nachhinein doof, aber man hätte auch sagen können, okay, hätte Aoyama mal auf seinen Bekannten gehört, dann wäre der Film jetzt zu Ende gewesen, so wie das nun mal immer so ist, aber macht er nicht. Und so kommt es dann zum ersten Date zwischen Asami und Aoyama. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut, aber Yasuhisa bleibt bei seiner Meinung, bleibt bei den Bedenken. Ihm ist diese ganze Angelegenheit halt einfach viel zu glatt und er kann sich nicht vorstellen, dass eine Frau, die so hübsch ist, in diesem Alter noch unverheiratet ist und auch niemand diese Person kennt, weder auf Arbeit, sonst noch irgendwo. Und Aoyama wirkt dabei halt so ziemlich naiv und leicht, glaube ich, und sagt schon, na, das wird sich schon alles einrenken. Und wenn was ist, dann bin ich ja selber da, hab mein eigenes Gehirn. Und das ist halt so dieses übliche Verhalten, wenn man halt so verknallt ist. Das kennt ja jeder so irgendwie, wenn du mal irgendwie frisch verliebt bist und so weiter, dann blendest du halt alles, was andere Leute sagen, halt irgendwie ein bisschen aus. Von daher passt es irgendwie wiederum schon, finde ich.
Ja, das stimmt. Ich finde diese ganze Dating-Geschichte auch wieder so ein bisschen, ja, also so schon japanisch im Sinne von halt, ja, wie die sich halt miteinander, wie die miteinander umgehen, weißt du, was ich meine? Ja. Dass er ist halt so ein sehr, also sie ist so unfassbar unterwürfig und ihm ist das nicht mehr unangenehm. Also ich denk mal jetzt so, wenn du und ich, beziehungsweise wenn, ja, also ich sag mal so, wenn ich mich jetzt irgendwie mit einer Frau treffen würde und die wäre in dieser Form unterwürfig und quasi einfach nur so dieses, ja, aber es ist doch schön, dass ich dich jetzt kennengelernt habe beim Essen, so, das wäre irgendwie super unangenehm. Aber da wirkt das so, wie als wäre sie genau dafür da, das zu sein, was er sich in seinem verschrobenen Altmänner Kopf dafür eine Vorstellung von der perfekten Frau gemacht hätte. Das aber, ja, also ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er es nicht schon komisch findet, weil sie auch nochmal zudem wirklich halt sehr hübsch ist, jünger. Das sieht doch eigentlich fast schon zu gut aus, um wahr zu sein für ihn.
Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Und Mieke lullt halt den Zuschauer zu diesem Zeitpunkt so richtig ein mit dieser Romantikgeschichte. Also er macht es nicht zu tiefgründig, aber auch nicht zu oberflächlich. Also man könnte schon zu dem Zeitpunkt glauben, dass es hier wirklich um auch, ich will jetzt nicht sagen, eine Rom-Com geben würde, aber zumindest um einen Liebesfilm. Das ist nicht abwegig zu diesem Zeitpunkt. Aber ungefähr nach der Hälfte des Films bekommt dann auch der Zuschauer da nicht mehr ganz so subtil mit, dass mit Asami eventuell etwas vielleicht doch nicht stimmen könnte. Und dann gibt's dann halt eine Szene, er hatte dann gesagt, ja, ich rufe dich dann wieder an und so weiter und dann treffen wir uns nochmal. Und dann ruft er bei ihr an und dann sehen wir zum ersten Mal so einen gewissen Einblick in ihre vier Wände. Ach so, gleich vorweg gesagt, wir spoilern das jetzt komplett durch, ja. Also,
ja, das bringt uns nichts.
Liebe Zuhörer, also solltet ihr euch den Film vielleicht vorher mal angucken oder ihr sagt, es ist euch egal, weil es gibt jetzt nicht in dem Sinne den Twist, weil mittlerweile weiß wirklich jeder, worum es in der Audition geht. Damals war das natürlich noch ein bisschen anders, aber heute weiß das trotzdem jeder, dass am Ende natürlich noch ein Horrorfilm wird. Sonst wäre er ja auch hier nicht drin in diesem Podcast, muss man ja auch dazu sagen. Jedenfalls sehen wir dann Asami in ihren eigenen vier Wänden, wie sie auf dem Boden sitzt, mit dem Kopf zu Boden auch gerichtet und manisch auf Aoyamas Anruf wartet. Und dann siehst du plötzlich, wie es klingelt und sie reagieren will und plötzlich siehst du so einen Sack da, der da auf dem Boden liegt und denkst du nichts dabei und plötzlich bewegt er sich auf einmal. Und das war so ein Moment, da dachte ich, wow, okay, hier habt ihr mich gekriegt. Also muss ich sagen, da habe ich mich erschreckt, weil ich das schon wieder völlig vergessen hatte, dass da diese Sackgeschichte noch drin war. Und das muss ich sagen, fand ich richtig spooky.
Ja, das war eine richtig, richtig starke Szene. Auch wie sie da halt einfach sitzt vor diesem Telefon, das hochnimmt und dann dieser ja doch sehr große Sack, wo dann ja offensichtlich irgendjemand oder irgendetwas drin ist,
ja,
so ruckartig, wusch. Das war so, okay, ja, das wird auf jeden Fall creepy.
Ja, und das ist aber erstmal irrelevant. Das soll dem Zuschauer einfach nur das Zeichen geben. Okay, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen.
Aoyama?
Nee, sein Freund.
Heißt eigentlich Yoshikawa, wir nennen ihn immer Yasuhisa, aber das ist diese Vornamen-Nachnamen-Geschichte aus Japan. Aber ich glaube, im Film wird er Yoshikawa genannt.
Genau. Und dass er doch vielleicht nicht ganz Unrecht hat, dass da irgendwas faul ist mit Asami. Und das ist aber erstmal wurscht, weil Aoyama und Asami ansonsten so eine, ja, sie treffen sich und sie verbringen Zeit miteinander, aber das ist so eine eigenartige Beziehung, die sich da so entwickelt, weil das auch inszenatorisch von Miki ganz gut gelöst wird. Sie sind eigentlich, also sie sind zwar irgendwie zusammen, aber eigentlich sind sie nicht zusammen. Sie leben trotzdem parallel nebeneinander her, weil beide einfach nicht das, also sie suchen zwar beide die Liebe und das wird auch klar aus ihren Motiven, aber sie suchen beide eine andere Form von Liebe und eine andere Art von Liebe und kommen deswegen nie zusammen. Und sie sind auch ganz selten mal in einem Bild zusammen zu sehen. Also es wird meistens immer mit Schnitt, Gegenschnitt montiert, dass du jetzt eigentlich die beiden Protagonisten nie quasi zusammen siehst in einem Bild. Also ab und zu mal schon, aber eher selten, und auch die Dialoge wirken eher wie Monologe, die parallel zueinander stattfinden. Und das, finde ich, ist ein guter Schachzug von Mieke, das da so anhand dieser Momente darzustellen, ohne das jetzt groß in den Kontext zu legen. Also das fand ich ganz gut. Was dann ein bisschen abstrakt wird, ist ja dann dieser Moment, wo es zu einem Liebesakt kommt, falls du dich erinnerst, beide so ein bisschen unbeholfen sind und Aoyama auch irgendwie weiß, dass es jetzt dazu kommen könnte, aber er dann doch irgendwie so einen Rückzieher machen will, weil er vielleicht doch noch nicht so weit ist oder das jetzt irgendwie nicht ausnutzen will, die Situation, und sagt so, wollen wir nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob ins Museum oder ins Theater gehen oder sowas.
Sondern was essen gehen und so weiter, ja.
Genau, und Asami zieht sich dann aus und legt sich nackt ins Bett und sagt dann auch noch so zu ihm auch wieder so dieses manische Verhalten, du darfst nur mich alleine lieben und keine anderen darfst du lieben oder keine andere. Aber sie meint eigentlich im Endeffekt auch keine anderen, also auch zum Beispiel nicht seinen Sohn, den darf er eigentlich auch nicht lieben. Seine komplette Liebe, die muss ihr gehören. Und das vertieft sie auch mit mehreren Wiederholungen noch in ihren Sätzen und so weiter. Und
auch dieses ganz, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber nee, dieses mach. Ganz... ja, verquere diese Situation, wenn sie sich dann ins Bett legt und dann sagt sie halt, komm her, und dann möchte er sich ausziehen und sagt sie, nein, halt, zieh dich noch nicht aus, schau mich erstmal quasi an, dann zieht sie die Decke weg, und dann liegt sie halt nackt wie so ein Stück Fleisch vor ihnen, der einfach angezogen neben dem Bett steht, und weil sie halt so ein paar Narben auch am Bein hat, was dann später noch aufgeklärt wird, woher sie kommen, und dann fragt sie ihn quasi so, ist dir das genug, gefällt dir das, schau mal, so sehe ich aus, ist das etwas für dich? Und das fand ich auch so richtig so, das ist ja schon so schräg, da würde ich wahrscheinlich einfach sagen, ach, weißt du, nö, ich glaube, ich laufe einfach mal ganz schnell weg.
Ja, aber das ist so nicht mit ihm. Stattdessen ist nach dieser scheinbaren Liebesnacht, als Aoyama aufwacht, ist Asami plötzlich verschwunden und Aoyama kann sie nicht mehr finden. Und dann beginnen wir uns langsam in den Horrorteil des Films so ein bisschen zu begegnen. Noch nicht so explizit in dem Sinne, aber es kommt langsam das Mysterium ins Spiel. Mhm. Und das macht dann Mieke anhand von diversen Umschnitten und Flashbacks, geht manchmal zurück in die Vergangenheit, erzählt verschiedene Erzählebenen gleichzeitig und will uns damit natürlich auch immer so ein bisschen auf die falsche Fährte checken. Ist das jetzt ein Traum? Ist das Realität? Ist es Fantasie? Was ist es eigentlich? Und wie fandst du das? Dass er dann so eine Art, schon so einen kleinen Bruch drin hatte. Jetzt noch gar nicht in den Horrorteil, aber das ist dann doch irgendwie, halt das Mysterium sich so langsam aufzulockern beginnt.
Ich fand das sehr interessant. Das wurde dann halt auch, dann hat der Film auch so eine Spannung gewonnen, als hier halt einmal halt weg ist. Dann gibt es diese Flashbacks, die sich immer wieder mal die sich ab dem Zeitpunkt quasi immer wieder durch den Film ziehen. Also eine Mischung aus Flashbacks und Träumen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und halt seine Suche nach ihr. Das finde ich sehr cool. Muss halt dazu aber auch sagen, dass da schon über die Hälfte des Films jetzt im Minutencount vergangen ist. Es quasi jetzt auch der Zeitpunkt gekommen ist, dann, dass der Film mal in irgendeine Richtung sich ein bisschen zuspitzen sollte. Fand ich aber sehr interessant und dann, ich meine, wir können ja noch auf einzelne Szenen eingehen, aber auch sehr, sehr japanisch verquer. Ich mag das, aber hat schon einige skurrile Ideen mit drin.
Ja, fände ich durchaus auch. Warst du nicht fertig?
Und ich wollte nur sagen, sehr, sehr starke Bilder. Was ich dazu nochmal erwähnen wollte, weil der Film, der hat jetzt, für Mieke lange, wurde er wohl in 3 Wochen runtergedreht, was für ihn schon so, wie ich gelesen habe, eine Woche länger ist, als er eigentlich für seine Filme braucht. Und da muss ich sagen, finde ich trotzdem sehr beeindruckend, weil das ist jetzt ja irgendwie kein Kammerspiel, was du irgendwie in der Holzhütte 3 Wochen drehst, sondern das sind ja viele, viele Schauplätze und auch gar nicht so wenig Schauspieler. Das wirkt schon, also wenn das denn stimmen soll, muss es sehr, sehr, sehr effizient durchgedacht sein, dass man das so innerhalb von 3 Wochen abdrehen kann.
Wie würde passend zum Einstieg heute Dr. Boyle dazu sagen, in Budget und in Time habe ich das gedreht, in Budget und in Time.
Ja.
Ja. Und es spitzt sich dann immer mehr zu, als Asami dann zu Aoyamas Haus geht und dort ein Foto findet von der verstorbenen Ehefrau von Aoyama, und sie ist dann wütend und vergiftet quasi, oder was heißt vergiftet, wie nennt man das auf Deutsch, also
Sie, ja, sie gibt, ja doch, sie packt etwas in sein Whisky, okay?
Genau, sie macht halt ja. so Drogen quasi, so ein Gift.
Was genau.
Und Aoyama kommt dann nach Hause und trinkt diesen Drink und fühlt sich dann natürlich dem Effekt dieser Drogen ausgesetzt und bricht zusammen. Dann wird es ein bisschen... Ja, dann wird's wieder ein bisschen krude, weil dann wieder so eine, da kam wieder so eine Flashbacks erst, ne?
Genau, also wir haben da vorher schon gesehen, wie Aoyama so ein paar Schauplätze abgegrast hat, wo er sie jetzt hätte vermutet, basierend auf ihrem Lebenslauf, der halt, wie er auch dann sein Kumpel Yoshikawa schon festgestellt hat, nicht so ganz zutreffend ist, ja. weil zum Beispiel die Bar, in der sie gearbeitet hat, die ist schon lange geschlossen und diese Tanzschule, wie er dann feststellt, ist halt auch schon lange zu. Dort trifft er dann noch auf einen sehr, sehr gruseligen alten Mann, ohne Beine, und der da im Rollstuhl einfach nur in dieser alten Tanzschule sitzt. Dann in der Bar bekommt er noch mit, dass hier irgendwann auch mal jemand gestorben ist, und er erfährt viele, viele Sachen, die sich so wie Puzzlestücke anfühlen, und diese ganzen Erinnerungen quasi an das, was er da jetzt auf der Suche nach ihr erfahren hat, die spiegeln sich dann nochmal in diesem Flashback auf Drogen basiert von ihm wieder, nur dass da dann halt alles richtig riot geht. Also da gibt's dann Szenen, da ja überfällt sie Asami quasi ihn und versucht ihm da halt einen, kann man ja so sagen, ist halt so einen Blowjob zu geben, und während dieser ganzen Sequenz wechselt dann immer die Frau, die ihm da quasi zwischen den Lenden rumfuhrwerkt, und dann ist es halt einerseits dann Asami, dann ist es seine Assistentin aus dem Büro, mit der er wohl auch mal irgendwann was hatte, das erfahren wir dann da auch noch.
Genau, was dann nämlich einer der Punkte ist, wo man dann auch wiederum erfährt, und das deckt sich dann hier dann so ein bisschen auf, da gab's vorher schon mal so eine Szene, in der seine Assistentin mir verrät, dass sie jetzt jemand anderes heiratet und so weiter. Mhm. Und diese ganze, du fragst die ganze Zeit, warum und so weiter. Und das ergibt sich jetzt dann daraus, dass die auch mal eine Affäre hatten und er dann wohl auch scheinbar einfach aus dem Nichts gesagt hat, okay, hier, ja, war jetzt so eine einmalige Sache und so weiter. Und sie wollte eigentlich mehr von ihm, glaube ich.
Genau.
Und das hat sich dann nicht ergeben. Und dann, genau, kannst du fortsetzen, wer dann sich dann noch in diese Fantasie einmischt.
Ja. Genau, das und dann noch, glaube ich, nur noch die Freundin von seinem Sohn, was auch sehr schräg ist. Die ja. haben wir vorher mal auch in einer Szene kurz kennengelernt. Der Sohn sowieso durch den Film durch so ein bisschen als der Sympathieträger, weil unschuldig, intelligent, charmant und nett. Ja, das genau, da die Freundin, was, glaube ich, so ein bisschen darauf anspielen soll, dass der Vater halt doch irgendwie auch ein Lustmolch ist und ja, er vermutlich da auch andere Gedanken zumindest unterbewusst hatte, als er dann das erste Mal dieses junge, attraktive Mädchen da in seiner Wohnung von seinem Sohn mitgebracht gesehen hat.
Ja.
Ja.
Das, was dann auch wieder ins Spiel kommt, ist dann gleichzeitig auch die Vergangenheit Asamis wieder, als dann auch dieser Sack zu sehen ist wieder und dort dann so ein verstümmelter Mann rausklettert aus dem Sack und man sieht dann, wie Asami diesen Mann füttert wie ein Hund, aber mit Erbrochenem. Da und dann auch gleichzeitig das wieder so gezeigt wird, wie sie auf einmal in ihrer Kindheit ist und diese Szene auch immer so in diesen Perspektiven hin und her switcht und man dann auf jeden Fall erkennt, dass sie scheinbar eine ziemlich drastische und schwierige Kindheit, wenn man das dann überhaupt noch so nennen kann, hinter sich gebracht haben muss. Also da offenbart sich so anhand von vieler Bildmetaphern, offenbart sich quasi das, was eigentlich alles vorgefallen ist, was diese beiden Personen quasi in diese jetzige Situation gebracht hat. Warum sind diese Menschen jetzt so, wie sie sind, und warum sind sie so sehr auf der Suche nach Liebe, wie sie jetzt sind? Aber ich fand diese Szene mit dem Erbrochenen und dem Hundenapf, das war schon, da muss ich sagen, das war für mich schon fast das Grausigste an diesem Film.
Ja, das war auch wirklich, zumal ich habe da vorher schon, diesen Funfact kannte ich schon, und ist dann wohl auch so gewesen, zumindest wird das immer wieder erzählt, dass das halt von der Darstellerin von Asami, Eihi Shina, japanischer Name, schwer auszusprechen, naja, dass sie auf jeden Fall so Method-Acting-mäßig unterwegs war, dass sie auch darauf bestanden hat, dass sie jetzt wirklich in dieses Eimerchen sich übergeben möchte, was eigentlich gemein ist, weil das sich übergeben ist ja nicht so schlimm wie das zu essen. Also ja. Da hätte ich, glaube ich, dann als der Schauspieler, der da dann sein Gesicht reinstecken muss, eher protestiert. Aber na gut, wer weiß auch, wie es wirklich abgelaufen ist. Aber zumindest ist das so ein Fakt, der da so im Umfeld, im Dunstkreis des Films immer gerne mit erwähnt wird.
Ja, und das Ganze nimmt dann halt wirklich so fiebertraumhafte, surrealistische Züge an. Es findet dann auch die erste ja, die erste richtige explizite Gewalt hat statt, als Asami den, was war denn das, der etwas dickere oder korpulentere Mann, der war, das war nicht der aus dem, aus der Bar, ne?
Den sie da, meinst doch, du den Kopf ab?
Genau, doch, das ist doch der Pianist in der Bar, ne?
Nee, nee, das ist der, da ist zwar wohl ein Piano, das ist der Tanzlehrer.
Ach so, der Tanzlehrer, genau. Und den
der aber dann da an so einem Piano sitzt in dieser, in der Tanzschule, ja.
Genau, und den enthauptet sie dann mit so einem Draht und das ist dann, ab da wissen wir Bescheid, okay, das könnte jetzt hier noch Züge annehmen, mit denen wir nicht unbedingt gerechnet haben. Haben wir natürlich, aber jetzt aus der Sicht der vielleicht 1999, 2000 Zuschauer.
Ja, die bis eben noch 60 Minuten einen echt sehr putzigen Film gesehen haben.
Ja.
Bisschen strange, aber harmlos.
Obwohl 60 Minuten ja auch noch fast untertrieben ist. Ich glaube, es waren fast 80 Minuten. Ich glaube, es sind echt so die letzten 20, 25 Minuten, wenn es hochkommt, wo das hier diese Züge annimmt. Aber plötzlich sind wir wieder in der Realität und wir sehen, dass Asami Aoyama halt vergiftet hat und ihn überwältigt hat und dann mittels einer Injektion körperlich gelähmt hat, aber nicht, aber nur so bedingt, dass, nur so, dass er sich nicht bewegen kann, aber schon so, dass er ein komplettes Schmerzempfinden hat, was natürlich auch nicht unbeabsichtigt ist von Asami. Zunächst werden diese Schmerzen auch ausgelöst durch Nadelstiche, also Nadeln ist sehr vorsichtig ausgedrückt, sag ich mal. Das sind schon
ja. Ja, es ist so Akupunktur plus plus.
Ja, plus also. Plus, extra large, ja. Und sie trifft da scheinbar auch genau die richtigen Stellen, weil Aoyama da auch direkt dran drauf anspringt. Und daran erkennen wir, dass letztendlich Asami, die ja eigentlich nur geliebt werden will und nur halt die erbarmungslose Liebe, die uneingeschränkte Liebe von jemandem empfinden will, dass halt auch Aoyama daran gescheitert ist und ihr das auch nicht geben kann. Und ja, und deshalb sägt sie ihn Fuß ab mit dem Draht. Und das ist wahrscheinlich der Moment gewesen, wo das Publikum in Rotterdam spätestens den Kinosaal verlassen hat.
Ja, ist halt echt krass, weil du also man muss ja einmal an der Stelle die Special Effects beziehungsweise die Maske und so weiter loben. Hm. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus, denke ich, also finde ich.
Ja.
Und entsprechend intensiv fühlt sich das halt auch an. Das sind sehr, sehr lange Aufnahmen, wie sie sehr sich sehr viel Zeit dabei lässt, diese Nadeln da reinzustechen. Dann sagt sie immer, sie ist Kiri, Kiri, Kiri. Oder hat richtig Spaß dabei, ihn halt zu quälen. Es ist nicht leicht mit anzuschauen. Genau was du meintest, halt gerade 99, wo man halt nicht so viel Torture Porn kannte, wird das halt auch nochmal anders gewesen sein. Und was ich dann ganz witzig finde, ist, wie sich das so in dieser einen Szene so ein bisschen auflockert, wenn sie dann halt nämlich den ersten Fuß von ihm mit ihrem tollen Band da abgesägt hat, was auch wirklich, oh, die Geräuschkulisse dabei ist so.
Das ist Klavierdraht, ne? So habe ich das
mitbekommen. Ja, irgendwie sowas in der Art und dann den benutzt sie halt und
Das Schlimme ist, bevor du gleich weitergehst, das Schlimme ist halt in diesem Moment, du siehst zwar selbst nur ungefähr vielleicht 1 bis 1,5 Sekunden selbst in Nahaufnahme, wie sie diesen Fuß abtrennt, aber diese Geräuschkulisse, die ganze Zeit dabei ist, dieses krasse Sägegeräusch, das ist so abartig, das ist halt so das, was so den Horror so ausmacht.
Ja, plus die 1, 2 Sekunden, wo man den Fuß sieht, das sieht halt auch ziemlich gut aus tatsächlich. Ja. Es ist echt gemein. Ist halt auch noch tatsächlich dann eine, ja, meiner, was mich auch immer am krassesten trifft, sind so Sachen, die scharf schneiden irgendwie und ganz gemein. Löst sich dann auf, dass wir dann Blick von außerhalb des Hauses quasi durch ein Fenster sehen, wie sie dann da halt sitzt und lustig da an dem Fuß rumdödelt, sich halt einen Keks freut und irgendwann ist der Fuß ab und sie schmeißt ihn einfach so gegen die Fensterscheibe und das ist sehr, sehr Slapstick-artig.
Das ist dann wieder klassisch Mieke, würde ich sagen.
Ja, ist dann halt so, okay. Naja, dann merkt man dann, witzig. Interessantes Stilmittel.
Plötzlich sehen wir dann wieder so einen Cut und Aoyama wacht wieder auf. Und zwar genau in dem Hotelzimmer und zwar wieder nach der Liebesnacht, nur dass Asami nicht verschwunden ist, wie es ursprünglich für den Zuschauer sichtbar war, sondern plötzlich wieder da ist und man fragt sich, okay, war das jetzt doch nur ein Traum von Aoyama? Ist es doch alles okay? War das vielleicht nur eine Fantasie, die ihn jetzt vorwarnen sollte vor Asami? Und man stellt dann irgendwie noch fest, dass er ihr scheinbar einen Heiratsantrag gemacht hat, weil sie ganz klar sagt, ja, ich nehme deinen Antrag an und wir werden heiraten. Aber dann ist wieder ein Cut drin und das ist dann schon wieder fast ein bisschen fies für den Zuschauer und dann bist du wieder in dem Moment, wo Aoyama aufwacht und wieder mitten in dieser Folterszene drin ist und das ist schon clever gemacht von Mieke.
Ja, weil es auch genau die Stelle ist, wo halt der Sohn reinkommt und sein Vater dann da halt komplett zugestochen und schon zerstümmelt liegen sieht. Und man weiß halt, dass sie sich darauf vorbereitet hat und jetzt quasi gegen den Sohn kämpft. Und ja, dann dieses, ne, dieses Pseudo-Inception im Sinne von, ach, war nur ein Traum. Nein, war doch kein Traum. Ist dann schon sehr gemein, ja.
Aber der Sohn ist letztendlich die Hilfe und löst das Problem mehr oder weniger, indem er Asami dann von einer Treppe runtertritt und ihr Genick bricht. Und ja. Ja,
so ein bisschen Deus Ex Machina. Das fand ich schon fast am schwierigsten. Na, was heißt am schwierigsten? Also, ist halt nicht unfassbar konsequent, das Ende, wa?
Ja,
weil man hätte am Ende erwartet, stirbt halt eigentlich ne? niemand. Man hätte halt erwartet, dass zumindest irgendjemand stirbt, offensichtlich. Sie wahrscheinlich noch am ehesten, aber erfahren tun wir ja konkret nicht davon, dass jetzt wirklich jemand gestorben ist.
Nee, also ich gehe jetzt bei ihr soll's davon auch nicht so aus, klingen, dass, aber ansonsten, ja. Ja, es ist halt, man hätte halt die Konsequenz auch gedacht, vor allem, wenn man so ein bisschen, ich habe noch ein bisschen so ein Essay gelesen über den Film, dass Mika am liebsten mitten in dieser Folterszene einfach aufgehört hätte, also einfach mit so einem offenen Ende. Und dann wurde ihm aber gesagt, hier, mach mal wie, also jetzt, das ist jetzt ein Zitat, ne, das denke ich mir jetzt nicht aus, mach mal wie ein richtiger Mann den Film zu Ende. Und als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, ja, okay, aber dann ist das Ende wirklich ein bisschen inkonsequent.
Ja, ich glaube auch, vielleicht ist das so irgendwie schräg übersetzt oder Lost in Translation, aber ich kann mir vorstellen, dass sie halt dachten, so, nee, mach jetzt nicht sowas Avantgardistisches, dass die Leute dann irgendwie genervt sind, weil sie jetzt alle weiter wissen wollen, wie es ausgeht. Gebt denen einfach so das, was sie haben wollen, im Sinne von, mach halt so ein schräges, krudes Anführungszeichen Happy End, weil Fuß hat immer noch verloren, aber bring den Film zu einem Ende. Ich glaube, so habe ich das interpretiert, keine Ahnung. Aber ich hätte es, glaube ich, interessanter gefunden, wenn er dann tatsächlich irgendwie auf diesem Höhepunkt der Folterung einfach so gesagt hätte, Bap, Credits.
Die Stärken und Schwächen des Films sind bei mir relativ eindeutig. Also ich sehe eigentlich kaum Schwächen da. Also mir hat vor allem, ich bin tatsächlich so, mir hat auch die dieser ganze Aufbau, diese Liebesgeschichte, das hat mir alles gefallen. Also ich fand das gut. Das war halt so ein Umgang. Du weißt, das ist eine verletzte Seele. Du wusstest auch bei Asami irgendwie gleich, nicht unbedingt, dass mit ihr was faul ist in dem Sinne, aber dass sie jetzt auch keine ist, die jetzt irgendwie große Liebesabenteuer erlebt hat oder besonders viel Glück in ihrem Leben erfahren hat. Und diese zwei verletzten Seelen wollten halt eigentlich nur Liebe erfahren. Und das ist dann so ein Spiel, der sich so mit falschen Vorstellungen oder mit unterschiedlichen Vorstellungen von Liebe und Romantik beschäftigt, der mit falschen Bildern aufräumt, dass eben dieses Bild, das ist hier, Aoyama dachte ja, okay, das ist die perfekte Frau für mich, die hat alles, was ich will. Ja, aber das heißt dann trotzdem nicht, dass es auch alles ist, was ihn zu erwarten hat, ne? Und das dann auch mit Besessenheit spielt und die Angst des Mannes davor, dass Frauen ihn beherrschen könnten und nicht umgekehrt, wie es ja in Anführungszeichen immer so sein muss. Es ist ja auch ein weit verbreitetes Bild. Natürlich auch bei uns in Deutschland gibt es auch natürlich noch viel verbreitet, aber gerade in einem Land wie Japan ist es nochmal eine ganz andere Stufe. Und der bringt halt auch so ein bisschen dieses Frauenbild in Japan wieder so in den Blick für den Zuschauer auch, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen. Und mich hat es überhaupt nicht gestört, dass es so ein Slowburner war, dass es so langsam erzählt wurde. Und das hat für mich einfach gepasst, weil ich fand, das war notwendig, um Erklärungen dafür zu finden, für das, was dann am Ende stattfindet. Und das merkt man auch, noch kurz, ich finde, das macht Mika auch gut und das merkt man halt auch, das, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, vielleicht auch für die Zuschauer, die den Film jetzt schon kennen, nochmal beim zweiten Mal drauf achten vielleicht, oder falls ihr ihn noch öfter schon gesehen habt, dass Mika auch, umso weiter der Film voranschreitet, also umso mehr sich dieser Showdown nähert und umso mehr die Spannung aufgebaut wird, desto mehr ändert sich auch die Visualisierung, wenn so am Anfang lange Kameraeinstellungen sind, ohne viel Bewegung, und mit wenig Schnitten werden später immer mehr Cuts gesetzt und die Kamera ist ein bisschen hektischer und es wird, läuft alles ein bisschen schneller ab und dass er das auch so visuell umgesetzt hat. Und die Musik fand ich übrigens, die war so simpel, aber die war so gut, hat auch perfekt gepasst, fand ich. Also ich muss sagen, für mich hat das alles ziemlich gut funktioniert und vor allem hat es für mich funktioniert, weil es eben eine realistische Geschichte ist. Das haben wir jetzt noch nicht so ganz betrachtet, aber ich finde, das ist das, was es ausmacht. Es ist keine Geschichte, die irgendwie absurd ist, für die man viel Fantasie braucht. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas gibt auf der Welt oder brauche ich nicht mal viel Fantasie für, weißt du?
Nee, total. Das ist ja das, was haben wir, glaube ich, schon mal festgestellt, was nochmal so diese extra oder diese spezielle Gruselebene bei solchen Filmen einführt, was vermutlich auch damals dann halt erstmal viele verstört hat, weil ein Geisterfilm ist halt so dieses, naja, gibt halt keine Geister, ne? Aber was wir halt so bei diesen Filmen jetzt wie Audition oder auch meinetwegen Hostel oder so ja schon gesagt haben, so dass er hat es vermutlich mal in irgendeiner ähnlichen Form irgendwo auf der Welt gegeben und das ist halt eine sehr verstörende Vorstellung.
Ja. Wie hat dir der Film gefallen?
Ich fand, also ich kann dir in ganz, ganz vielen Punkten zustimmen. Also ich hatte auch eigentlich überhaupt kein Problem damit, dass der Film sich verhältnismäßig sehr viel Zeit gelassen hat, weil er dabei, ich fand ihn dabei trotzdem immer auf so einer Subebene, weil ich auch wusste, worauf das irgendwann hinausläuft, schon so ein bisschen gruselig in Anführungszeichen oder so ein bisschen, kann ich richtig ausdrücken, so unangenehm. Auch diese verklemmten Dates, die da miteinander hatten, das hat sich alles so ein bisschen... Ja, also so ein richtig wohliges Romantikgefühl ist da bei mir nie aufgekommen. Mhm. Ich fand das immer ein bisschen kalt, bisschen unangenehm. Liegt auch an der wirklich sehr guten Darstellung von der Ai Shina, also der Darstellerin von Asami, die ja das sehr gut hinbekommen hat, da immer so ein bisschen ihre psychischen Störungen da so ein bisschen subtil durchschimmern zu lassen. Fand ich sehr, sehr gut gemacht. Und dann ist der Film halt sehr japanisch, das muss man irgendwie wissen. Da sind dann halt auch öfter mal so Dialoge und Szenen, die jetzt so, ja, sich ein bisschen gekünstelt, ein bisschen cringy fast schon anfühlen, wenn man jetzt halt nur westliche Sehgewohnheiten hat oder beziehungsweise es nur gewohnt ist, halt sich so überwiegend ja, amerikanische oder europäische Filme anzugucken, kann das ein bisschen seltsam wirken. Aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann kann man das auch genießen. Das mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Und ja, nee, deswegen, mir hat der Film auch tatsächlich sehr gut gefallen. Was ich halt einfach unfassbar beeindruckend finde, ist, der ist jetzt, der hat ein paar audiovisuelle Momente, die sind richtig, richtig stark. Da gehören natürlich auch am Ende die Folterszenen dazu, also diese letzten 10 Minuten. Aber auch generell, der wirkt überhaupt nicht wie ein kleiner Independent-Film mit kleinem Budget. Der wirkt ziemlich, ziemlich, also wie eine richtig umfangreiche Produktion fast schon, dafür, dass der halt, glaube ich, ich habe jetzt zwar keine Zahl zum Budget gefunden, aber viel wird es nicht gewesen sein. Nee. Und das in kurzer Zeit abgedreht, also sehr, sehr respektabel. Das ist halt echt auch so ein Trademark von Mika, ne? Der weiß, wie er aus dem, was er hat, das meiste rausholt auf jeden Fall. Das muss man auch immer hier unterstreichen.
Der spielt auch fast nur... innen, ne? Das spielt, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Szenen bei waren, die draußen waren. Es ist kein Kammerspiel, es gibt viele Räumlichkeiten, aber die jetzt so direkt draußen ist eigentlich, glaube ich, gar keine Szene oder fast keine.
Ja, doch, das ist Angeln mit dem Sohn am Anfang, ja, okay. Dann, und später läuft er noch einmal da zu dieser Tanzschule, wenn er halt dann läuft er da durch irgendwelche Straßen Japans, aber ja, sehr, sehr reduziert. Das stimmt schon.
Ja, mir hat der Film gefallen. Ich war sehr überrascht. Was heißt überrascht? Also ich ahnte schon, dass mir der Film gefallen wird in diesem Umfang. Und habe mich sehr gefreut, dass es sich dann auch so bestätigt hat. Ich habe dem Film tatsächlich 4,5 von 5 Sternen gegeben.
Ha. Tja, dann verstehe ich. Na, und damit breche ich jetzt quasi mit einer Tradition.
Oh nein.
Ich hab aber tatsächlich, das ist, so ehrlich bin ich, ich hätte erwartet, dass du ihn eher... aber noch bevor ich ihn, so ein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass du eher noch ein bisschen niedriger bist, sei es drum, ich habe dem Film jetzt so aus meinem Bauchgefühl heraus 4 von 5 Sternen gegeben.
Das ist auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken sollte, den man vielleicht sogar gesehen haben sollte. Es ist jetzt nicht kein absolutes Meisterwerk, aber ich fand es schon auch gerade, wie du es eben gesagt hast, aufgrund auch der niedrigen Budgetierung und so weiter, macht er sehr, sehr viel draus. Man sieht ihm das überhaupt nicht an. Er ist eigentlich auch spannend irgendwie, auch in seinem, wenn manche sagen würden, er ist langweilig, aber das gehört halt einfach dazu, um diese Wirkung am Ende auch zu erreichen und so weiter. Und gut geschauspielert, also audiovisuell super, also ich habe jetzt schon ein paar Mieke-Filme gesehen, nicht super viele, aber so 5, 6 inklusive dem hier, und ich finde, der wischt mit allen anderen Filmen, auch mit Filmen wie Itchy the Killer, wischt hier Audition ganz klar den Boden auf, also ich würde mal jetzt so, ohne jetzt alles gesehen zu haben von ihm, das sind ja schon weit über 100 Filme mittlerweile, würde ich behaupten, das ist sein Meisterstück, das ist wahrscheinlich sein bester Film.
Wäre interessant rauszufinden, was er dazu sagen würde. Ist tatsächlich, Blade of the Immortal, hast du gesagt, war die aktuelle Blu-ray.
Ja.
Das ist genau der 100. Film tatsächlich. Ah, okay. Da habe ich letztens noch mit dem Kollegen von der Kinowoche mit Matze drüber geschnackt.
Okay. Aber er hat wahrscheinlich schon wieder 3 abgedreht seitdem.
Ja, und ich vermutlich schwimmt das halt bei ihm auch so, wenn man so viel macht, dann ne, ist das jetzt noch sein TV-Film hier mit oder Co-Produktion, wie auch immer. Naja, also so offiziell laut ihm ist das sein 100. gewesen, sei es drum. Okay. Ja. Super. Also, aber ich stimme dir zu, ich finde auch den als Genrefilm sollte man sich den auf jeden Fall auf die Liste setzen und irgendwann mal gesehen haben, weil der ja auch tatsächlich dann halt fürs Torture-Porn-Genre viel gemacht hat, wobei ich finde, dass der jetzt hier auf jeden Fall durch ja, mehr Qualitäten hat und umfangreicher unterhalten kann, als jetzt halt nur über diese legendäre, fast schon Gore-Szene ja, am Ende.
Er nimmt halt seine Figuren halt auch so ein bisschen ernster. Also das ist halt so, er hat zwar Filme inspiriert, wenn du jetzt so Filme siehst wie, sag mal, Hostel zum Beispiel oder American Mary oder selbst Saw, aber da ist immer so eine Ebene drin, die dir sagt von vornherein, das hier ist ein Horrorfilm und so weiter und nimm das doch nicht so ernst. Und bei Audition, trotz dieser ein, zwei leicht humorigen Ausflüge, ist der Film Bier ernst. Also das ist jetzt nichts, dass du da lachst oder irgendwie was oder nicht mal schmunzelst, du weißt, ah, okay, das ist hier nett gemeint, aber ansonsten ist der Film Bier ernst und das ist halt halt auch eine Stärke und das unterscheidet diese Art von Torture-Porn dann mit der, die wir später aus Amerika zum Beispiel kennengelernt haben.
Ja, definitiv.
Wunderbar. Gut, das soll es für heute gewesen sein, unsere erste Japanuary-Folge. Es werden noch 3 Folgen, seid gespannt, was wir da für euch noch im Petto haben. Und bis dahin, guckt selber fleißig Filme aus Japan, aber guckt überhaupt Filme, das ist viel wichtiger. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und was wünschen wir noch? Einen schönen Start ins neue Jahr. Auf Wiederhören.
Genau, auf Wiederhören. Macht's gut. Bye.